Die Schweine kommen nach Deutschland und werden geschlachtet. Und es ist kein schönes Gefühl, die Roster aufzulegen, wenn man weiß, dass Deutschland das Billigfleisch-Schlachteland ist. 20 Milliarden Euro Umsatz wie sklavengehaltene Arbeiter und dann brechen noch Krankheiten aus. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen. Haben Sie noch ein gutes Gefühl, eine Roster, eine Bratwurst zu essen?
Ja, eigentlich nicht mit Schuldgefühlen, aber ich bin kein großer Fleischesser und ich vermute mal, Sie spielen jetzt auf die ganze Pandemie-Aufregung mit den Schlachthöfen an, was ja auch zu erwarten war. Also ich würde mal sagen, ja, Deutschland ist, was die Lebensmittel anbelangt, das ist ja nicht nur Schwein, das ist auch Milch und andere Dinge, in einer Situation, die manchmal sogar unanständig ist, würde ich sagen, wenn Sie nach Frankreich, nach Italien fahren. Die Leute verhungern da auch nicht, aber die zahlen zum Teil doch mehr für diese Produkte. Und insofern sage ich jetzt mal, dass dann in den Schlachthöfen die Verhältnisse nahezu kriminell sind, dass zum Teil Unterbietungswettbewerbe da zwischen den Discountern laufen und Deutschland auf diese Weise doch, sagen wir, in Europa kein gutes Bild abgibt. Das müssen wir schon überdenken und da hilft vielleicht auch die Pandemie, für menschlichere Verhältnisse in den Schlachthöfen selbst zu sorgen, für die Tiere und letztlich natürlich auch, muss da der Konsument auch etwas tiefer in die Tasche greifen. Es reicht nicht aus, Appelle dazu zu starten. Klar, ich kaufe meine Milch, auf der Verpackung steht, dass das ein fairer Preis ist und dass die Bauern das Richtige bekommen, aber das ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz. Die anderen greifen zu ganz billigen Produkten. Das muss nicht sein. Wir arbeiten ja auch nicht mehr so schwer körperlich, dass die Menschen täglich ja auch unbedingt eine große Portion Fleisch kriegen müssen.
Sie haben Frankreich angesprochen, Macron und Merkel, das Dreamteam, das Duo, die jetzt voranschreiten und sagen, die Südländer, die brauchen keine Kredite, sondern echte Unterstützung, die brauchen Finanzhilfen, die nicht rückzahlbar sind, eigentlich das Normalste in der Krise bei so einer Solidargemeinschaft, aber jetzt sagen die sparsamen vier, die Reichen im Norden, nö, wenn schon dann Kredite. Ist das unsolidarisch oder wie würden Sie das beurteilen?
Es ist unklug vor allem. Wir haben uns ja schon mehrfach in der Sendung unterhalten darüber, was nützt den Reichen in Europa, und die Deutschen gehören dazu, aber natürlich auch die Österreicher oder die Schweden oder die Holländer. Was nützt ihnen mehr? Dahinsiechende, kaum auf die Bretter kommende Spanier oder Italiener oder möglicherweise doch ein Ankommen des Konsums auch in diesen Regionen. Und da glaube ich, ist es ein bisschen so wie bei der Wiedervereinigung seinerzeit. Es war ja für viele im Westen ein großes Geschäft. Man schlitterte gerade in eine Krise hinein. Und da öffnete sich die Sonderkonjunktur. Ich glaube, es ist unterm Strich auch so gewesen, dass die alte Bundesrepublik an der Vereinigung gut verdient hat. Und ähnliches ist, man darf es nicht zu laut sagen, aber wir beide können das, uns hören ja nur Insider in dieser Frage. Es wird ein großes Konjunkturpaket für die deutsche Wirtschaft sein, wenn auf diese Art und Weise den südlichen Ländern der europäischen Union geholfen wird. Das heißt also, es ist nichts, was da rausfliegt irgendwie, sondern im Gegenteil, wir verdienen daran. Denn an Europa verdient niemand mehr als die Deutschen. Insofern auch die Einsicht von Merkel und auch von Macron, man muss was tun. Und ich vermute mal, Herr Kurz und die anderen treiben nur für sich die Preise hoch, damit sie zu günstigeren Konditionen vielleicht möglicherweise verdienen und dann nicht ganz so viel zahlen müssen.
Was ist mit denen, die sich ihr Land zurückholen wollen, die glauben, dass Deutschland schon übernommen wurde, die eine völlig irrige Vorstellung von der Welt und von Europa haben, wie zum Beispiel Kalbitz, der darf ja jetzt weitermachen, aber nicht so richtig. Also was ist da jetzt los in der AfD? Haben wir wirklich eine Spaltung oder ein weiteres Affentheater?
Na, ich bleibe dabei bei der Analyse. Für jede andere demokratische Partei in Deutschland wäre es eine Katastrophe, wenn der Spitzenfunktionär von Ihnen ein Neonazi wäre. Hier ist es eine Eierszeichnung, hier ist es das Kalkulieren, dass man dadurch eine bestimmte Wählergruppe vor allem im Osten bekommt, in Brandenburg, in Thüringen, in Sachsen. Und insofern ist es nur folgerichtig, dass man selbst die eigenen Statute ändert, nur damit der Kalbitz bleiben kann, damit einfach ein Teil dieses rechtsradikalen Spektrums auf diese Partei sich fokussiert. Das bestätigt einmal mehr, da ist nichts Bürgerliches an dieser Partei, das ist eine rechtsradikale Partei. Und der Machtkampf, der da tobt, das ist ja nicht der erste. Wir erinnern uns nur an den Professor Lucke, den sie da rausgeschmissen haben, gleich am Anfang. Der wollte ja nur eine neoliberale Partei haben, die der CDU einheizt. Das ist ihm nicht gelungen. Sie ist abgerutscht ins rechtsradikale Milieu. Frau Petri ist rausgeflogen, nachdem sie damit geholfen hatte, den Lucke rauszukegeln. Jetzt ist Herr Meuthen offensichtlich dran, denn auch die Spitze, Herr Gauland und die anderen Damen und Herren, die da sind, sind längst, sag ich mal, gewechselt aus dem demokratischen Spektrum in den Rechtsradikalen. Und insofern ist die Kalbis-Geschichte, die wird sicherlich den AfD-Wähler nicht abschrecken, weil sein Überzeugungstäter inzwischen, aber sie zeigt einfach einmal mehr, dass diese Partei sozusagen nicht zum demokratischen Spektrum gehört.
Das Thema Rüstung, Aufrüstung, militärisch-industrieller Komplex ist ja ein weiteres Thema, rückt aber in den Hintergrund. Jetzt sagt Trump, er will den Rüstungskontrollvertrag aufkündigen, poltert weiter und so weiter. Ist ja auch eine Marionette des militärisch-industriellen Komplexes in Amerika?
Ja, Donald Trump ist in einer verzweifelten Situation. Selbst einem Teil seiner eigenen Wähler geht auf, was für ein schreckliches Management er in dieser Pandemiekrise betrieben hat. Er ist natürlich ein großer Meister der Lüge. Das heißt, er behauptet etwas und wiederholt es, wieder besseres Wissen, obwohl alle auch sagen, die Fakten sprechen dagegen. Und er ist, erkennt es natürlich, es bleibt bei seinen Wählern zum Teil haften. Ich erinnere nur an eine eigene alte Geschichte. Er hat ja im Wahlkampf behauptet, Obama sei nicht in Amerika geboren. Insofern könnte er gar nicht als Präsident gewählt werden. Es ist nachweislich Unsinn. Es ist nachweislich, dass Obama in Amerika geboren ist. Aber 40% seiner Wähler, also Trump-Wähler, glauben das, was Trump gesagt hat an dieser Stelle. Das heißt, er versucht an jeder Stelle den Eindruck zu erwecken, dass er sich für Amerika einsetzt. In Wirklichkeit schwächt er natürlich die amerikanischen Positionen, auch im Verhältnis zu China. China hätte es unter normalen Umständen es viel länger, bräuchte viel länger, um aufzusteigen weiter. Die Amerikaner beschleunigen das und Trump versucht das natürlich irgendwie zu kaschieren. Insofern weicht er auch auf andere Felder aus und da ist natürlich die Rüstungskontrolle ein Punkt, wo er meint, amerikanische Arbeitsplätze werden dadurch gefährdet und er könnte durch einen Zwist mit Russland, mit China, da an dieser Stelle bei den eigenen Leuten punkten. Er hat ja dieses Jahr Wahlen und er hat natürlich eine schwere Position, wenngleich ich nach wie vor nicht davon ausgehe, dass er krachend verliert. Das heißt, insofern wird die Welt zunehmend gefährlicher, allein durch die Tatsache, dass Donald Trump im Wahlkampf ist und er versucht natürlich den amerikanischen Rüstungsunternehmen einiges an Aufträgen zuzuschanzen. Die Deutschen sind da ja nicht inaktiv. Ich meine, es gibt hier viel Kritik, aber wenn wir die Statistik nehmen, im letzten Jahr gibt es nur ein großes Industrieland, in dem die Rüstungsausgaben um 10% gestiegen sind. Das ist Deutschland. Das ist katastrophal eigentlich. Es wird ja auch erwogen, alte, klapprige amerikanische Maschinen hier zu kaufen, um Atombomben eventuell fliegen zu können. Also es läuft schon ganz schön in seinem Sinne, das Ganze, was da passiert. Und insofern würde ich ihn auch noch nicht aus dem Spiel lassen.
Wahlen sind auch in Thüringen, und zwar 2021. Das ist jetzt Bodo Ramelow.
Jetzt kommen wir wohl endlich zu Bodo Ramelow.
Ja, wir kommen jetzt, Sie haben die Pandemie.
Ich dachte, Sie steigen mit diesem Knallthema. Wir sind ja fast in der ganzen Welt berühmt inzwischen. Und Sie lassen das Schmankerl bis zuletzt, habe ich
das Gefühl. So sieht das aus. Ich wollte die Pandemie noch ein bisschen außen vor lassen. Die ist ja sowieso allgegenwärtig. Die Lockerung in Thüringen, die Bodo Ramelow unabgesprochen rausposaunt hat, oder sind seine eigenen Pläne, ich weiß es nicht. Ist das jetzt schon Wahlkampf, weil er Angst hat, dass er an Popularität verliert, weil April 2021, das ist ja bald.
Na, natürlich muss man, es ist ja ein bisschen wie in Amerika, muss man alles, was bei uns hier so politisch in den nächsten Wochen und Monaten passiert, auch vor dem Hintergrund der heraufziehenden Wahlen sehen. Das ist nicht aus der Welt, weil die Pandemie hier gewütet hat. Insofern sage ich mal, ist es berechtigt, auch ich vermute, seine Koalitionspartner werden das auch nicht anders sehen. Aber das, glaube ich, greift ein bisschen zu kurz, wenn wir nur auf die Wahlen schauen. Es geht hier schon doch noch um die Bewältigung dieser Krise. Die Frage ist, wie kann man das am besten machen? Dass es Widerspruch gibt, dass vor allem ältere Leute zum Teil verwundert sich die Augen reiben, dass Thüringen hier zum Vorreiter wird, das ist nicht ohne Risiko, muss man ganz klar sagen. Thüringen ist zwar das weltgrößte Thüringen, was wir kennen, aber natürlich in dem Orchester der deutschen Bundesländer nun nicht das allergrößte Schwergewicht. Im Gegenteil, wir gehören zu den kleineren. Und wenn Sie sich unsere Pandemieentwicklung anschauen, sind wir auch nicht der Musterknabe. Es ist vieles bei uns leichter verlaufen als zum Beispiel in Baden-Württemberg oder Bayern. Hat auch regionale, hat strukturelle Bedingungen. Wir sind mehr ländlich strukturiert. Aber wenn Sie schon nach Sachsen-Anhalt schauen, so hatten die mehr Glück in vielerlei Hinsicht. Das heißt also, die Zahl der Toten ist deutlich geringer. Es ist ja nicht so, dass die Leute nicht weiterhin sterben hier in Thüringen. Vor allem in Ostthüringen, Greiz oder in Sonneberg. Das heißt also, das ist nicht alles so einfach. Wir sind da nicht, sage ich jetzt mal, in einer Situation zu sagen, ach, was kostet die Welt? Es kann jederzeit auch, wir haben ja am Wochenende mehrere Herde gehabt in Norddeutschland in der Kneipe, das zeigt, wie unvernünftig die Menschen sind. Also ein legerer Umgang führte dazu, dass viele infiziert worden sind. Oder schauen Sie nach Frankfurt, wo man sich offensichtlich beim Beten infiziert hat, was auch bemerkenswert ist. Das heißt, das Zusammenkommen vieler Menschen ohne Kontrolle, ohne Abstandsregelung, ohne Maskenschutz ist nicht gut nach wie vor. Insofern, sage ich mal, ist es natürlich auch verständlich, dass Kritik an dem geäußert wird, was Bodo Ramelow macht. Andererseits gehe ich mal jetzt mal von den realen Dingen aus, also nicht nur jetzt von den politischen Wünschen nach Umfrage werden, die sind ja bei Ramelow immer noch sehr, sehr gut, aber ich habe das Gefühl, was ich so an Informationen aufnehme, dass die Organisation des vernünftigen Betriebs der Kindereinrichtungen und Schulen unter den Bedingungen, wie wir sie heute haben, nicht funktioniert. Wir haben ja schon in den Schulen vor der Krise einen Lehrernotstand gehabt. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das gibt es in Deutschland fast in jedem Bundesland. Und da sind die Koalitionen ja sehr unterschiedlich. Das heißt, es ist kein Produkt von Rot-Rot-Grün und nicht nur ein Produkt von CDU und SPD, die vorher regiert haben. Das ist eine mittelfristige Entwicklung in Deutschland. Man hat gespart an dieser Stelle. Da kommt wieder der Neoliberalismus raus. Und jetzt unter diesen extremen Bedingungen die Schule zu organisieren, den Kindergarten zu organisieren, damit die Eltern arbeiten können und damit wieder die Wirtschaft besser funktionieren kann, erscheint fast unmöglich. Und ich glaube, das ist eher der Hintergrund, wenn morgen jetzt im Kabinett das Thema mit den Koalitionspartnern SPD und Grüne verhandelt wird. Da gibt es ja auch Stimmen, die finden das nicht schlecht, was Ramelow sagt. Andere sind sehr kritisch. Das heißt, die Sache ist so noch nicht beschlossen. Aber ich vermute, der Druck kommt eher aus dieser Situation heraus, dass Schulen und Kindergärten unter diesen Bedingungen, wie sie jetzt sind, nicht zu organisieren ist. Sie denken mal, auf dem Lande gibt es in Sömmerda seit Wochen keinerlei Ansteckung mehr. Und in den Dörfern, die Kindergärten sollen genauso organisiert werden wie in Greiz, wo die Gefahr nach wie vor sehr hoch ist, angesteckt zu werden. Das ist immer schwerer zu vermitteln. Und ich vermute mal, da liegt der Punkt, warum man sich mit der Sache anders beschäftigt als in Bayern oder in anderen Regionen. Insofern Kritik ja, aber es gibt auch einen harten Kern, der es zu bedenken ist.
Herr Lochthofen, wir könnten ewig weiter plaudern, aber Sie müssen jetzt mit den anderen Sendern, mit den richtig großen Sendern sprechen, sind ja im Radio gefragt. Gleich machen Sie ein Interview
mit dem. Das hängt wieder damit zusammen, wenn Thüringen ins Gespräch kommt, dann suchen die jemanden, der regierungsunabhängig aus seiner Sicht heraus etwas erklären kann. Insofern sage ich jetzt mal, war jetzt mal lange die Sache still. Das hat mir gar nicht so schlecht gefallen, weil Thüringen hat sich so in der Mitte des Stroms bewegt. Wir hatten keine Ausschläge weder nach rechts noch nach links. Also wir waren immer dabei, wenn was Vernünftiges beschlossen worden ist im Zusammenhang mit der Pandemie. Jetzt, dass wir in die Pool-Position kommen, das ist nicht ungefährlich.
Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim nächsten Radiointerview. Wir hören es nächste Woche, Montag, Vormittag.
Und ich habe gehört, Sie kommen wieder ins Studio.
Ich hoffe, oder? Das sehr stark. Nein, wenn die Öffnung jetzt kommt, dann...
Mal langsam. Ich meine, Bodo hat gesagt, wir brauchen das nicht mehr alle.
Naja, also ich hoffe, dass wir uns dann im Studio sprechen oder ich zumindest dort sein darf. Bis dahin, eine gute Zeit. Kommen Sie gut durch. Danke, Herr Lochthofen.
An unsere Zuhörer, bleiben Sie gesund. Tschüss.